England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Wussten Sie, dass München eine Partnerstadt in England hat? Genauer gesagt ist es Edinburgh. Und zwar schon seit sehr, sehr langem. Und die Beziehung eines Oberbürgermeisterkandidaten zu England, jenseits von Edinburgh, aber auch zu Edinburgh, die wollen wir jetzt mal näher beleuchten.
Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Britpod, England at its best. Und heute senden wir von einem außergewöhnlichen Ort, der eigentlich gar nicht in München stehen dürfte, weil er sich nämlich anfühlt ein bisschen wie London, kann man sagen. Wir sitzen im Victorian House am Viktualienmarkt mitten in München. Holzvertäfelung, ein bisschen feines Porzellan, Tea Time, ja. Und man wartet eigentlich nur noch, dass einer den God Save the King Song anstimmt. Aber das kommt vielleicht noch mit meinen beiden Kandidaten, denn genau dieser Kontrast interessiert mich heute auch. Wie britisch kann vielleicht München sein oder umgekehrt? Und wie viel England steckt in Menschen, die mitten in Bayern wirken, gestalten, was zum Sagen haben und vielleicht sogar demnächst regieren? Und deswegen freue ich mich heute auf einen ganz besonders prominenten Gast. Es ist der Oberbürgermeisterkandidat von München, Clemens Baumgärtner. Vielen Münchnern bekannt als ehemaliger Wirtschaftsreferent der Stadt München, langjähriger Verantwortlicher fürs Oktoberfest, der Mann, der internationale Gäste aus aller Welt begrüßt hat. Und jetzt kandidiert er für den Oberbürgermeisterposten. Wir werden uns gleich darüber unterhalten. Und dann ein königlich bayerischer, echter Hofjuwelier, Maximilian Heiden. Er ist Hofgoldschmied, seine Familie hat sozusagen schon die Geschmeide für die Wittelsbacher gemacht, viele Insignien, Oberbürgermeisterketten. Also ein Mann, der weiß, wie Macht aussieht, weil er sie quasi in Gold gießt. Also ich freue mich, dass ihr da seid. Servus, Herr Baumgärtner.
Herzlichen Dank, Herr Stecher, für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung in den Miniatur-Herods, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Wir sind ja nun schon lange befreundet, deswegen dürfen wir mir einfach per Du sein. Ja, das werde ich heute nicht mehr auf Sie ändern. Dein Bezug zu England, mein lieber Freund?
Mein Bezug zu England bist du natürlich in erster Linie.
Ja, danke schön.
Mein Bezug zu England ist, also als Juwelier schaut man natürlich immer etwas neidvoll zur parlamentarischen Monarchie in England. Wenn wir die auch hätten, die hat natürlich, wenn man es genau nimmt, etwas mehr Glanz als der Herr Steinmeier zum Beispiel. Das ist halt bei uns so, aber als Juwelier schaut man schon immer neidvoll rüber, wenn die ihre Kronjuwelen auspacken, das blendet.
Das hat schon was, ja?
Ja, das blendet.
Und wie ist es denn bei Clemens Baumgärtner, der ja lange auch der große Wiesenchef war, 4 oder 5 Jahre lang, glaube ich, gell? Und war
sechs Jahre mit 4 Wiesen. 2 haben sich ja coronamäßig leider aufgelöst. London war immer so mein Sehnsuchtsort.
Wirklich?
Ja, jedes Jahr 2-mal hingefahren mit meiner Frau, die auch immer gerne shoppen geht. Wir haben eher Shopping als Sightseeing gemacht.
Und ja, das
haben uns durch alle indischen Lokale durchgefräst.
Herrlich, und, ne?
Ja, es ist ein Traum. Haben dann abends einmal so ein bisschen in die Fenster reingeschaut, wenn du dann schon alles dunkel hast und man so sieht, wie so der Londoner Hans Place, ähnliche nette Ecken, lebt und wohnt. Und ich habe mir dann gedacht, das wäre jetzt doch schön nach dem Studium, wenn du als Anwalt unterwegs bist, so 4 Tage die Woche London, 3 Tage die Woche München, so ein bisschen internationale Kanzlei und so, das war so alles in meinem Kopf.
Sie sind ja ein toller Wirtschaftsanwalt, ja, und waren ja vor der Politik auch als solcher tätig,
ja,
oder?
Ja, habe ich gemacht, 15 Jahre. Ich wollte eigentlich so ein bisschen internationales Geschäft machen, bin dann bei klassischem White-Collar-Crime, würde der Engländer sagen, gelandet, also Steuerhinterziehen, Insolvenzverschleppern und ähnlichem. Das hat mich dann auch an München gebunden, aber nichtsdestotrotz, ich habe London immer gern gehabt. Ich hab's gern, wir fahren jetzt auch bald wieder hin, nach der Wahl, und dann werden wieder alles genießen, was dort schön ist. Die Kinder sind auch schon auf dem richtigen Weg und vielleicht wird's ja doch noch irgendwann einmal so im Rentenalter mit 70 plus, wenn ich die Politik in München umgedreht habe und München wieder auf dem richtigen Weg ist, was mit London.
Sagt der Oberbürgermeisterkandidat, der derzeitige für München, Clemens Baumgärtner. Ich habe euch ja jetzt zu einer Tea Time eingeladen, meine Herrschaften, weil ich dachte, das ist etwas echt Englisches im Victorian Victorian House. Wussten Sie überhaupt, dass wir so ein Victorian House hier in München stehen haben?
Ja, und das erinnert tatsächlich an Fortnum & Mason. Wenn du da reingehst, den ersten Stock und vorbei an diesem ganzen Touri-Geflecht und dich zum Essen reinhockst, so ein bisschen schaut es da herin aus, ein bisschen kleiner, aber feiner. Ja. Und das Victorian House ist auffällig. Also an diesem Viktualienmarkt, der doch sehr bajuwarisch und sehr bodenständig kommt, fällt es von draußen schon auf.
Es gibt es ja noch in den fünf Höfen, da gibt es die kleine Version von Victorian House.
Das ist das Original.
Bist du da, mein lieber Hofgoldschmidt, schon öfter gewesen jetzt da? Oder
also hier bin ich schon sehr oft vorbeigefahren.
Ja, wenn nur vorbei, weil es kein Bier gibt. Ne?
Erstens, weil es kein Bier gibt. Und wenn der Verkehr in der Rosenheimer so ist, dass man rechts rum nicht mehr fahren kann, weil zu ist, fahre ich links rum und bin immer am Victorian House natürlich zu meiner Schande vorbeigefahren, wobei ich da in Zukunft natürlich immer stehen bleiben werde, weil es eh wurscht ist, ob ich jetzt im Stau stehe. Dann habe ich lieber eine schöne Tasse Tee und habe ein bisschen ein entspanntes Frühstück oder Brunch, dann ist es viel angenehmer.
Was habt ihr denn jetzt für einen Tee gewählt? Das war eine lange Diskussion. Wisst ihr denn, wie man Scones richtig bestreicht? Kommt denn erst die Clotted Cream und dann die Marmelade oder umgekehrt? Wer weiß das?
Also wissen du es nicht, aber nachdem schon die Rüge kam, dass ich es falsch gemacht habe.
Er hat nämlich einfach abgebrochen und schmiert da die Clotted Cream drauf und die Butter. Aber ehrlich gesagt macht das der King Charles auch, hat man mir erzählt.
Schau her.
Siehst du das? Also er ist schon richtig
dabei. Habe ich doch prominent. Beispiele.
Ab einer gewissen Amtshöhe darf man das zuerst machen.
Also ich sag's euch mal, beim Cornish Cream Tea macht man zuerst die Marmelade und dann die Clotted Cream. Beim Kentish Cream Tea ist es genau umgekehrt. Also in jeder Region, in jeder Grafschaft wird es ein wenig anders gemacht. Gell?
Ja. Also ich habe das jetzt einfach sehr pragmatisch angenommen. Man denkt, Marmelade schaut gut aus, die Clotted Cream noch viel besser. Beides ist pures Hüftgold und ob das jetzt eins auf dem anderen oder andere auf dem eins ist, das ist glaube ich jetzt wurscht.
Das ist doch so schön, da kommt das Bayerische richtig schön. Sind Sie ja echter Bayer eigentlich, gell? Ein echter Münchner sogar, gell?
Dritte oder vierte Generation, je nachdem, wie weit man München zirkt. Und bin stolz drauf.
Die Münchner sind das, was die Schotten in England sind, würde ich sagen, oder? Für Deutschland, wie Münchner. Kann man das so?
Ja, kann man sagen, aber natürlich besser.
Nachdem Sie so lange Wiesnchef waren und Sie bei jeder Eröffnung immer im Fernsehen zu sehen waren und so weiter, haben Sie ganz viele britische Gäste begrüßt oder auch britische Honoration oder mal den Bürgermeister von London auch oder sowas?
Also die berühmteste Britin, die ich begrüßen habe dürfen, war 2024 Adele, die ja 10-mal in München gespielt hat. Das war mein Werk damals, dass sie diese Show nicht alleine, aber zusammen mit dem Veranstalter, dass sie in München hat gastieren dürfen. Das war die berühmteste Britin, kurz vorm Oktoberfest. Auf der Wiesn, gestandenermaßen, man darf nicht lügen, habe ich jetzt keinen britischen Honoratio begrüßen dürfen. War jetzt aber auch nicht schlimm, weil du hörst das natürlich sofort raus, welches sind die Amis und welches sind die Briten. Man merkt es auch an der Trinkfestigkeit. Mega trinkfeste Briten, die sich, jetzt beide gesagt, eine gescheißen, wenn sie mal vielleicht ein bisschen einen über den Durst haben, da sind die Amerikaner etwas verzweifelter, weil die natürlich eher Budweiser Zero Zero oder was auch immer gewohnt sind. Ja. Und wenn die dann einmal 3-4 Maß Wiesnbier drin haben, dann schlockt das schon ein.
Wie viel Maß verträgst du auf der Wiesn, mein lieber Maximilian Heiden?
3-4 Augustiner alkoholfrei, leicht.
Ach so, das muss man erst einmal wieder mitschalten und walten. Deine Leidenschaft zu England kenne ich ja, lieber Maximilian. Um es nochmal zu sagen, ich war letztens wieder in einem Museum hier in München und da hat man Tafelsilber irgendwie gezeigt, dass aus deiner Familie sein sollte für Könige und was weiß ich alles. Habt ihr eigentlich in der Familie auch schon mal was für England gemacht oder für englische?
Ja, kein Tafelsilber. Wir haben es natürlich für uns in erster Linie gemacht, nicht für England, aber du kennst es auch. Der Name Mick Jagger sagt ja was und den haben wir gefragt, weil wir eine Kollektion gemacht haben, die Rolling Stones heißt. Es war Mitte der 90er. Und damit wir da nicht irgendwie auflaufen, haben wir Kontakt aufgenommen mit deren Produktion oder mit dem Management von ihm und haben eigentlich nur gefragt, also mir war eigentlich sonnenklar, da kommt die Absage, wir sollen ja nicht und so. Und dann hat es, glaube ich, 2 Monate gedauert. Dann kam ein Brief von Munro Sounds Limited, hieß die Firma.
Oh.
Und da stand dann drin, also wir sollen halt nicht so tun, als ob es von den Stones selber ist. Ansonsten wish you a lot of success. Und da haben wir gedacht, das ist der englische Sportsgeist, der bei uns ja manchmal ein bisschen verloren gegangen ist.
Das finde ich ja toll. Wir haben ja 70% Damen, die den Britpod hören. Und die sind natürlich sehr schmuckaffin und schmuckinteressiert. Wie sieht denn dieser Rolling Stone, was ist denn das, ein Armreif, ein Ring, was ist denn das?
Der Hauptgegenstand ist ein Armreif. Und da sind frei beweglich laufende Steine drin. Aber du kennst es gar nicht.
Doch, das stimmt. Ich habe es mal gesehen. Ja, doch. Ja,
ich dachte, du hast für deine Frau schon längst einen gekauft.
Ja, du, das sind ja Gelder, die man da ausgibt, mein lieber Schieber. Gell? Aber mein, es ist ja für die Liebe nicht zu groß. Gell? Und somit hat er mich jetzt in die Bredouille gebracht. Oder hat denn der Herr Oberbürgermeisterkandidat schon zugeschlagen beim Heiden? Ah, noch nicht, gell?
Ja und nein.
Ja, das lassen wir jetzt einmal. Ihr seid noch in der Warteschleife, sagen wir doch so.
Ja und nein. Ja, deswegen, weil tatsächlich die Amtskette des Münchner Stadtrats, aller Münchner Stadträte aus dem Hause Heiden stammt und schon seit 1800 und ein paar zerquetschte. Ich glaube, die älteste Amtskette mit dem Heidenstempel drin ist von 1880. Die anderen haben es alle geklaut. Deswegen gibt es da immer wieder Arbeit für den Maxi.
Ah.
Das ist irgendwie gut. Und tatsächlich sind die Amtsketten nur zwischen Oberbürgermeister, den Bürgermeistern und dem Stadtrat differenziert. Das heißt, der Stadtrat hat andere Amtsketten als Oberbürgermeister, Bürgermeister. Die Ehrenamtlichen haben die gleichen wie die Berufsmäßigen, da ist also keine Differenzierung drin. Wenn man sich die Arbeit anschaut, das ist halt echt eine Goldschmiedearbeit, das ist halt nicht irgend so ein komisches, ja, das Asiatische.
Ja, genau.
So es geht sogar noch viel weiter. Also jetzt, nachdem du so viel abgenommen hast, die Amtskette vom Oberbürgermeister würde perfekt,
perfekt passen. Ja.
Also,
die
völlig unparteiisch.
Genau.
Ja, also, das ist ganz
objektiv.
Mhm. Aber die Oberbürgermeisterkette oder die Amtsketten, muss man vielleicht so anfangen, sind ja nicht aus irgendeiner Spielerei entstanden, sondern früher hatte der Stadtrat noch eine Uniform, beziehungsweise trugen die Degen. Und der Degen ist natürlich mit der Zeit zu unpopulär geworden, weil bei heftigen Streitereien würde ich heute niemand mehr einen Degen in die Hand geben wollen. Und dann wurde der Degen weggelassen und statt des Degens hat man dann gesagt, dann brauchen die aber eine Amtskette, damit man erkennt, dass der vom Stadtrat ist.
So,
da gab es dann noch einen Unterschied zwischen den ehrenamtlichen und den berufsmäßigen Stadträten. Und der Oberbürgermeister hat eine goldene Amtskette, was also in Bayern, in Bad Kissingen noch zum Beispiel so ist. Die haben eine sehr schöne Jugendstil-Amtskette, auch aus Gold. Also die betuchten Städte haben sich das natürlich was kosten lassen. Man muss zugeben, dass der Goldpreis ein anderer war als heute.
Tja.
Also ich nehme an, dass die Stadt bei ihren 8 Milliarden Schulden bald die Oberbürgermeisterkette in Gold verkaufen muss. Aber wir würden dann auch eine Kopie machen, wobei der Silberpreis ist auch so raufgegangen.
Das ist doch wieder unglaublich. Haben wir wirklich so viele Schulden in München?
Ja, das ist die traurige Wahrheit, dass Grün-Rot es geschafft hat, in 5,5 Jahren von 300 Millionen plus in der Kasse 2020 auf über 8 Milliarden minus zu kommen. Und man bekommt den Hals nicht voll. Bis 2028 sollen es 12 Milliarden miese werden. Jetzt kann man sagen, na ja, gut, man investiert ja. Bloß, dass Investitionen aus Schulden bezahlt werden, ist nicht Gott gegeben. Bei 9 Milliarden haben wir keinen Einnahmenproblem, sondern wir haben ein Ausgabenproblem. Und
oh,
das trifft halt an vielen Ecken zu, wenn es um Goldstandards geht. Aber ich würde mal sagen, man sollte einen Grundsatz bewahren. Man gibt das Geld aus, was man hat und nicht mehr. Das wäre schon mal gar nicht schlecht.
Die nächsten Generationen nicht dafür bezahlen müssen. Jetzt sind wir ja schon fast im Politischen. Kennen Sie sich bisher in London oder in England aus? Gibt es ja auch einen Major, ja, den Bürgermeister. Haben die auch so viel Schulden in London, wenn man das mit München vergleicht?
Also Sadiq Khan verfolge ich in London sehr eifrig, weil der natürlich ähnliche Probleme hat wie wir. Ja, und die haben auch jede Menge Schulden. Ich bin jetzt gar nicht so sicher, wo sie im Moment stehen in London. Die haben aber auch noch eine andere Wirtschaftskraft. London ist halt anders als München, dann ist es auch eine sehr traditionelle Stadt, aber halt noch mit viel längerer Tradition. Was ich in London faszinierend finde, ist dieser koloniale Anklang, den du halt an jeder Ecke siehst.
Ja.
Die Unzerstörtheit trotz Krieg. Und deswegen kannst du das jetzt mit München nicht vergleichen, auch finanziell nicht vergleichen. Aber ich will für meine Heimatstadt die Lanze brechen. Ich würde schon mich freuen, wenn man den künftigen Generationen nicht einen riesen Schuldenberg hinterlässt, bloß dass man jetzt an der Macht bleibt, sondern die Menschen verstehen, intellektuell verstehen, dass 8 Milliarden Schulden keine abstrakte Zahl sind, sondern dass das bedeutet, Schulen werden nicht mehr gebaut werden können, Schwimmbäder werden nicht mehr gebaut werden können, Verkehrswege werden nicht mehr ordnungsgemäß in Stand gehalten werden können. Das wird ja immer schlimmer.
Das heißt, dann müssen wir auswandern nach London, oder?
Also wenn die Schulden für Amtsketten verwendet werden, dann finde ich das noch einigermaßen in Ordnung.
Was kosten so Amtskette in Gold?
Oh, das ist ja, nein, das ist teuer.
Das kann man ganz einfach sagen, weil das wird einem sofort gesagt, wenn man die Amtskette ausgehändigt bekommt, dann heißt es gleich, wenn du die verlierst, bis 20.000 Euro scharf. Ob da jetzt das Abschreckebetrag ist oder ob das jetzt das Genaue ist, das bleibt jetzt auch im Ungefähren. Ich weiß es nicht, aber das ist das, was wir gesagt haben. Wenn du die verlierst,
ist die halbe Amtskette.
Ich habe das aber gesehen, in England tragen die Würdenträger auch solche Ketten.
Ja, also in England hat man ein anderes Verständnis dafür noch. Die Engländer haben zwar einerseits einen Sportsgeist, aber andererseits ist die Etikette noch viel höher geschrieben als bei uns. Also in allen Bereichen. Man sieht das, ob du weißt, was ein Oldtimer, ich glaube, du hast einen englischen Oldtimer.
Ja, sogar. So ein kleiner.
Bei denen gehört die Fuchsjagd, die natürlich umstritten ist und auch sehr brutal nebenbei, wenn man Fuchsjagd dort sieht. Aber für die Engländer sind Pferde normal, sind Oldtimer normal, ist auch teurer Schmuck normal, sofern sie sich leisten können. Es ist nie eine Frage vom Geldbeutel. Es gibt sehr schönen Schmuck, der nicht die Welt kostet. Es geht darum, dass er schön ist und dass er einen Stil hat. Und das ist jetzt preisunabhängig. Selbstverständlich, wenn man den nötigen Geldbeutel hat, dann kann man natürlich etwas größere Steine oder auch teurere Steine oder in der Qualität andere Steine verwenden.
Du bist ja einer, der mit seiner Familie über Generationen hinweg Adelige ausgestattet hat, vom silbernen Trinkbecher bis zum in Horn verpackten Sterling-Silber, zäsilierte Dinge, goldenes, silbernes und so weiter und so weiter. Ja? Jetzt hast du mir letztens gesagt, du warst gerade mal wieder bei einer Adeligen zu Gast bei einer Jagd. Ist das jetzt in Deutschland gewesen oder gehst du da auch nach England zu den Kandidaten dann?
Ich weiß gar nicht, von was du sprichst.
Ja. Aber eigentlich muss ja das total dein Ding sein, England, ja?
Klar. Also die Jagd ist natürlich mit allen Jagdgegnern ein heißes Thema. Wobei man jetzt zum Beispiel beim Wolf, es wird ja bei uns nicht normal diskutiert, sondern immer hochemotional. Und es gibt sofort alle möglichen Gegner und es muss schwierig diskutiert werden. Und dann weicht man eigentlich von der Sache ab. Wenn man jetzt den Wolf anschaut, natürlich, wenn auf Kosten einer Tierart alle anderen fressen werden, ist halt dämlich. Ja? Aber so ist halt leider. Nur vergleichen, wenn ich jetzt England mit bei uns vergleiche, dann hat Schmuck noch einen Stellenwert dort, der einfach gut ist. Und natürlich sind die Adelshäuser in weiten Teilen aus der Geschichte raus noch mit Schmuck beseelt, der halt vom Diadem bis zum Collier riesengroß ist. Ja. Nicht alle Adelshäuser, logisch, weil viele sind halt dann im Laufe der Zeit auch etwas ärmer geworden. Aber aus der Historie raus haben die zum Schmuck noch eine verantwortungsvolle Beziehung, weil sie ihn auch erhalten wollen.
Habt ihr denn schon mal irgendwas fürs englische Königshaus angefertigt oder für englische Adelige oder wo man wüsste?
Wir sind doch königlich bayerischer Hofgoldschmied.
Ich weiß, aber könnte ja sein, dass irgendein englischen Freund dem was gefallen hat und gesagt hat, boah, das her, das haben wir beim Heiden machen lassen.
Nein, die Engländer haben leider sehr gute Goldschmiede.
Sehr gute Goldschmiede, ja. Gell? Aber du lässt dich auch mal inspirieren, oder? Wenn du dort bist in London.
Nein, die Engländer lassen sich schon von uns inspirieren und nicht umgekehrt.
Ja. Wenn man mal jetzt, der Herr Baumgärtner muss jetzt erst einmal sein Scone. Wie schmeckt denn überhaupt der Scone, lieber Herr Baumgärtner? Ist das was Gescheites für Sie?
Also nachdem ich jetzt erfolgreich versucht habe, meine schlanke Linie wieder herzustellen.
Eben. 30 Kilo weniger. 30 Kilo weniger, das ist ja Wahnsinn. Wie schafft man das?
Ja, mit Disziplin, Chemie und den richtigen Chef.
Und nicht mehr Wiesenchef sein.
Das hat jetzt Käufer war aber kein Problem, weil tatsächlich auf dieser Wiesen, auf der vergangenen Wiesen war ja nicht mehr Wiesenchef, ich mich sehr diszipliniert habe und halt nicht jedes Händel dann den Weg zu mir gefunden hat, sondern in der Tat ein paar weniger. Aber ja, es ist schon Disziplin und die Disziplin kann man mit Chemie gut unterstützen, die üblichen Spritzen. Und dann gibt es Shakes, die konstante Kalorien zuvor bringen. Da gehört eigentlich so ein Scone nicht dazu.
Ja.
Aber wenn es jetzt schon mal dasteht und ich die Gelegenheit habe, so ein bisschen London heute wenigstens kurzfristig mal wieder aufleben zu lassen.
Ich habe euch ja nur jedem einen verschrieben, weil also ich esse ja gerne zwei. Man kriegt ja normal immer vier und das schafft aber kein Mensch. Du bist bei zwei eigentlich fertig. Und bei, ja, ach so, da schau her. Jetzt sind die 30 Kilo dann gleich wieder vertan. So.
Also schaffe da das schon. So. Schaffen dürfen tue ich es halt nicht. Das ist die Selbstdisziplin. Aber ich finde es dann auch schade, wenn man Essen wegschmeißt. Und deswegen denke ich mal jetzt, also wenn es schon mal so gut ist, dann...
Dann gescheit, gell?
Also dem darf man nicht vergessen, die isst man gern, wenn man sonst die restliche englische Küche kennt.
Ja, das ist ja, muss ich euch mittlerweile sagen, ein Gerücht, weil ich war auch vor 20 Jahren, wenn ich das erste Mal oder vor 25 oder 30 Jahren in England war, war ich auch entsetzt, wie das Essen geschmeckt hat. Aber ich sage euch, gerade in London, du erkennst es ja nicht mehr, da sind ja Sternehäuser, da gibt es glaube ich mehr Sterneköche als bei uns mittlerweile. Gut, die sind auch wesentlich größer, aber das Essen ist doch auch mittlerweile viel besser geworden, oder?
Ich habe zu alten Bürozeiten habe ich mir bei dem Video Koch-Serien von Gordon Ramsay mal abgeschaut, was man so im Büro zackig schnell machen kann. Und eines der beliebtesten Dinge war tatsächlich ein richtiges Gordon Ramsay-Rührei, natürlich mit Dicksahne und allem drum und dran, was ist vielleicht kalorienmäßig eher Hüftgold ist, auf einem Sourdough-Bread, also Sauerteigbrot. Und das Ganze dann noch mit so kleinen Rispentomaten. Da gibt es ein super Video, wie der das zusammenbrotzelt. Total einfach, schmeckt tatsächlich Bombe und vor allem, wie der dieses Rührei macht.
Also wenn du das mal drauf hast, dann schmeckt der Rührei echt ganz anders.
Das heißt, Sie können selber auch kochen, ja?
Ich versuch's, ja. Meine Frau sagt immer, lass die Küche so, wie sie ist, das ist besser. Deswegen habe ich ab und an in meinem alten Büro immer in den Kochlöffel gegriffen, sowas wie Rührei kannst du halt schnell machen. Aber in der Tat ist London, und das finde ich so faszinierend an dieser Stadt, durch diese kulturellen / kolonialen Einflüsse. Einfach so ein Mekka von allem, was kreolisches Essen, indisches Essen, das ist alles, was so aus den Kolonien reinkommt.
Kultur sozusagen, ein Schmelztiegel auch.
Ja, und eines der Lieblingsrestaurants ist das Amaya, das ist ein indisches Restaurant in London. Und das ist sowas, da freuen wir uns jedes Mal, wenn wir dann dorthin gehen und mal so ein bisschen London, kolonial, indisch schnuppern. Es ist einfach deswegen faszinierende Stadt mit so einem ganz anderen Flair, Lebensstil. Ich liebe München, nicht falsch verstehen, aber wenn du mal so sagst, ein bisschen was von London könnte München auch vertragen, dieses Zusammenleben verschiedener Kulturen, verschiedener Religionen, das funktioniert, finde ich, in London schon großteils sehr, sehr gut. Da gibt es jetzt mittlerweile auch ein paar Hotspots. Aber die gemeinsame Basis heißt Familie, schöne Zeit, Geld verdienen. Da macht man sich vielleicht weniger einen Kopf drüber, ob man jetzt irgendwelche religiösen Kämpfe austragen muss, wie das leider in Deutschland an vielen Stellen mittlerweile der Fall ist.
Sie als Wirtschaftsanwalt können bestimmt ganz gut Englisch sprechen, weil Sie gesagt haben, am liebsten hätten Sie so eine Kanzlei in London oder so. Also das wäre möglich. Wenn Sie morgen eine tolle Kanzlei hätten, dann würden Sie auch perfekt mit den Leuten kommunizieren können, Wirtschaftsenglisch?
Ja, also sagen wir mal, Englisch ist eines der Dinge, die ich meine, ganz vernünftig zu können, weil es mir immer Spaß gemacht hat. Also mir hat die Sprache Spaß gemacht.
Wo gelernt?
Gelernt in der Schule bei zum Glück einem Englischlehrer, der keinen furchtbar bayerischen Akzent hatte, sondern tatsächlich einen guten hatte. Und jetzt auch, da war halt die Ehre gebend, durch das Duschmitsingen vieler Elton John-Platten. Damals gab es noch Platten. Da kam ein bisschen Michael Jackson dazu, das war dann das böse Amerikanische. Und tatsächlich schaue ich mir die meisten Serien, Netflix, Amazon Prime, auf Englisch an, damit du in diesen Singsang auch reinkommst. Vokabular ist nicht immer dann hundertprozentig.
Es kommen ja jedes Jahr 4.000 neue Worte dazu in England, gell? Muss man sich mal vorstellen.
Gut, dann habe ich 3.999 wahrscheinlich jetzt nicht mitbekommen, aber es macht mir einfach Freude. Und vor allem sage ich immer, das ist auch die Grundlage eines Wirtschaftsreferenten, dass du mit anderen Menschen aus anderen Ländern kommunizieren kannst. Ich finde das hoch unanständig, wenn jemand in einer Position ist, in der er tatsächlich auch mit dem Ausland zu reden hat und dann mit einem Englisch daherkommt, dass sich, also dessen man sich wirklich schämen muss. Weil ich finde, das gehört einfach dazu. Kommunikation ist alles, und dass man wenigstens fehlerfrei ein paar Sätze sagen kann. Ich rede jetzt nicht von akzentfrei, aber sich verständigen kann, finde ich, gehört ab einer gewissen Position einfach dazu.
Also nicht so wie damals bei einem hohen Kanzler, den wir hatten, der gesagt hat, my English is not from the finest, gell?
Da spreizt sich dann bei uns beiden, Maxi, schon alles
du auf. Du auch, du kannst ja auch gut Englisch, oder?
Ja, aber noch besser natürlich wirtschaftsbayerisch. Aber Englisch, das gehört zur Allgemeinbildung.
Aber englische Schule habt ihr beide nicht gemacht? Irgendwie mal so ein Auslandssemester in England?
Dann so halb, dreiviertel, ehrlich gesagt. Bei mir war es ein neusprachliches städtisches Gymnasium, wo Englisch natürlich ab der 5. kam. Wir hatten dann ein zweiwöchiges Stell dich ein mit dem Schulorchester in Edinburgh. Das ist allerdings von London weit entfernt, nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich. Das war eine schöne Stadt. Es ist die Partnerstadt Münchens, aber ich dachte dann trotzdem eher noch...
Wie nochmal? Das wusste ich jetzt gar nicht. Edinburgh ist die Partnerstadt Münchens. Das sagen Sie mir jetzt, da hätte ich ja mal drauf kommen müssen. Wir machen jetzt demnächst Folgen aus Edinburgh, weil mein lieber Kollege Klaus Billing, ich grüße ihn an der Stelle herzlich, der heute nicht dabei ist, und ich sind jetzt durch Schottland gereist die letzten Wochen und wollen euch präsentieren jetzt als Britpod-Fans sozusagen Edinburgh und die versteckten Plätze dort, ist ja herrlich. Also Edinburgh ist wirklich offizielle Partnerstadt von München.
Partnerstadt von München, deswegen war auch der Schulaustausch des städtischen Theodor-Linden-Gymnasiums oder besser gesagt von Chor und Orchester des städtischen Theodor-Linden-Gymnasiums mit Edinburgh. Ich glaube, den gibt es auch immer noch bis zum heutigen Tage, aber das ist die Verbindung gewesen. London hat mir jetzt mehr fasziniert. Also nichts gegen meine Partnerstadt, aber London, ja, das ist...
Ist halt
das
auch ist was anderes, gell?
London ist eine finanzielle Metropole, wie sie München auch in vielen Teilen ist. Es ist eine Wirtschaftsmetropole, wie sie jedenfalls München im Großen ist. Ja, und diese Offenheit in die Welt hinein, die leider jetzt durch den Brexit geschmälert worden ist.
Das muss man leider wirklich sagen, ja.
Die ist trotzdem immer noch faszinierend. Und wenn du dann natürlich so den einen oder anderen Ian Fleming-Streifen siehst, wo James Bond da durch London und so The River House oder wie es dann alles heißt, von MI5, MI6.
Genau, MI5, MI6, die ganzen
Geheimdienste. Habe ich auch schon mal gesehen beim Vorbeifahren.
Siehst du das, genau, ja. Aber mein lieber Maximilian Heidenköniglich, bayerischer Hofgoldschmied deines Zeichens, du arbeitest mit Gold. Politiker arbeiten mit Worten. Was glaubst du, hält länger?
Länger als einen Tag, oder?
Ja, da lacht der Politiker neben dir, der
also, es hängt beim Gold, das hält ewig, und beim Politiker kommt es auf die Person an. Es so. Gibt ja ganz wenige, die tatsächlich das Wort so hoch einschätzen wie Gold. Das ist jetzt also Politiker unabhängig, das ist ja. überhaupt bei Menschen so. Es gibt manche, die haben Handschlagqualität. Und andere halt nicht. Und wenn man mit jemandem redet, muss man halt einschätzen, wer sein Gegenüber ist. Bei Gold weiß ich auch nicht sofort, ob es Gold ist, müsste ich mir zuerst anschauen.
Herr Baumgärtner, bräuchten wir ein bisschen mehr britischen Humor in politischen Debatten auch in Deutschland?
Also ich glaube, es wird manchmal nicht schaden, den britischen Humor und vor allem auch die Selbstironie, die der Engländer so in sich trägt, auch ein bisschen in deutsche Parlamentshäuser reinzubringen. Manchmal sind Diskussionen schon arg verbissen geführt. Da muss man sich selber auch nicht so wahnsinnig immer ernst nehmen. Und so ein bisschen britischer Understatement-Humor im Münchner Stadtrat würde manchmal nicht schaden. Ein bisschen mehr, so erlebe ich die Parlamentsdebatten in Großbritannien, auch in London, in der Stadt, ein bisschen mehr Information da dann schon, damit man mal weiß, über was man spricht.
Eigentlich geht, gell?
Um was es eigentlich geht. Aber ich erlebe schon, dass dieses britische Understatement auch dazu führt, dass eine Gesprächskultur, eine Debattenkultur, auch eine Streitkultur dort herrscht, die zwar hart in der Sache, hart in der Auseinandersetzung, trotzdem aber konziliant im persönlichen Ton stattfindet. Das finde ich schon faszinierend. Man muss jetzt nicht alles abschauen, ja. Es ist nicht überall alles besser. Aber ich glaube, schaden würde es jetzt mal nicht, wenn man sich ein bisschen was davon auch in München überlegen würde.
Könnte München also noch was von London lernen, ja?
Ah, mit Sicherheit. Und umgekehrt genauso. Ja. Die Briten könnten lernen, wie man Bier auf bayerische Weise braut. Das würde manchmal nicht schaden, wenn man so das ein oder andere Bier aus einem englischen Pub, das sich Bier schimpft, genau. trinkt. Umgekehrt die Lockerheit, dass man auch einmal auf der Straße keinen großen Stehausschank genehmigt, sondern da einfach eine Traube von Menschen vor einem Pub steht und es irgendwie auch keinen stört, ist auch was Schönes. Das ist natürlich im Financial District total einfach, weil du hast ja auch keine Anwohner, die es stören kannst. Im einen oder anderen Wohnviertel ist das dann schon ein bisschen mehr challenging. Aber ich finde, diese kleinen, süßen, holzvertäfelten englischen Läden, wenn du das da anschaust und was da alles
dahinter steckt. Wie ein Spielzeugladen, gell?
Ja, das ist halt so ein bisschen Mary Poppins für Große. Und das war immer mein Traum, dann irgendwie so eine kleine 20 Quadratmeter Butze da irgendwie unterm Dach zu haben und da dann mein Anwaltsdasein in London zu führen. Vielleicht kriege ich es noch irgendwann hin.
Ich würde sagen, nicht, ist auch wenn okay. jetzt das mit dem Oberbürgermeister nicht klappen würde.
München ist meine Heimat. Also da habe ich mittlerweile mich festgelegt. London ist schön für den Urlaub, aber München ist meine Heimat. Und einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ich fahre jetzt nur vielleicht so Richtung Bergner, Tölz, Lengriers, Tegernsee, das ist okay. Aber selbst da bin ich schon so festgelegt, dass jetzt eher so die Ecke und nicht mehr okay. so Berchtesgaden, Garmisch, das ist mir schon zu weit weg. Also kurzum, ich finde das schön da herin. Und deswegen will ich die Stadt auch erhalten für die nachfolgenden Generationen, so wie ich es auf der Wiesn auch gemacht habe.
Ja.
Ich habe auch geschaut, dass die Wiesn bleibt. Und
gibt's denn, ich meine, wir haben jetzt in München die Wiesn, ja? Die hatten die Engländer nicht. Die haben nichts Vergleichbares, glaube ich. Obwohl, Schmarrn, ich muss jetzt feststellen, sogar in Edinburgh und in London gibt's ja
Winter Wonderland.
Genau, und da stehen ja überall die bayerischen Fahrgeschäfte, ja, gell? Von ja. Fahren schon bis sonst was, made in Bavaria. Ich bin ja beinahe in Ohnmacht gefahren. Habt ihr das unterstützt irgendwie? Wie gibt's das? Wir haben gerade darüber berichtet im Dezember.
Das war kein Kulturexport, sondern das ist natürlich aufgrund der Qualität der bayerischen Schausteller gekommen, die durch die Qualität der Wiesn und vor allem die Qualität der städtischen Anforderungen an die Schausteller auf der Wiesn kommt. Und klar, besser als bei uns geht's halt nicht. Und das meine ich jetzt gar nicht scherzhaft, sondern es ist wirklich so, dass die Anforderungen, um auf der Wiesn zu stehen, sowohl in der Qualität des Fahrgeschäfts als auch in der technischen Ausstattung, vor allem in der technischen, sag ich jetzt mal, Qualität. Es gibt nirgendwo auf der Welt ein Volksfest, das ähnlich hohe Anforderungen stellt. Deswegen ist natürlich klar, wer auf der Wiesn steht. Der kann woanders auch stehen.
Wir waren in Edinburgh und das gleiche übrigens auch in London. Da haben die dann die Original-Fahrgeschäfte oder Bierzelte mit bayerischem Bier. Da gibt's dann alles wirklich. Müsst ihr das irgendwie genehmigen oder machen die das untereinander, die verschiedenen Wiesentandler?
Also zum Glück leben wir in einer freien Marktwirtschaft, so, wo man jetzt nicht alles genehmigen muss. Und solange da nicht Münchner Oktoberfest draufsteht, ist das auch alles in Ordnung. Und man kann sich vielleicht das Oktoberfest dazu denken. Und wenn man mal so richtig knackiges, frisches Händel mit so einer wunderbaren Kruste und innen so eine Petersilien-Buttermischung
hat. Moment, wir haben in England Fish and Chips, gell? Die können auch gut und krustig sein, aber auch ganz schön fettig.
Aber wenn der Engländer mal so ein richtig bayerisches Händel mit einem Kartoffel-Gurkensalat lauwarm isst, also wem dort das Herz nicht aufgeht, da verstehe ich es jetzt auch nicht mehr.
Gibt es denn irgendein Gebäude, das Sie gerne aus London mal nach München stellen würden, weil Sie sagen, das hätten wir auch gerne?
Also jetzt kommt der Wirtschaftsreferent raus. Ich würde mir Selfridges nehmen und nach München verfrachten und an den Stachus stellen.
Ja.
Statt dieser abzureißenden Karstadt-Schützenstraße, der Dingster. Also dieses Gebäude an sich schon wäre optisch eine Schau, gegenüber vom Justizpalast, auch historisch. Selfridges finde ich einfach einen tollen Laden, weil er wahnsinnig zieht, weil er innovativ ist, weil er Lust macht, in die Stadt zu kommen und in Präsenz einzukaufen und nicht in irgendeinem komischen Online-Portal da irgendwas zu shoppen.
Das war das erste Kaufhaus der Welt, glaube ich sogar, wo die Leute reingehen konnten und Dinge anfassen konnten, probieren konnten und wirklich sich den ganzen Tag aufhalten konnten, bis hin dann die Restaurants, die dann kamen und so weiter.
Das also ist mit dem ganzen Tag aufhalten, das würden manche bei uns in der Familie sofort unterfangen.
Ja.
Ich sag's mal so, Innenstadt soll ja was zum Erleben bringen. Das ist völlig wurscht, ob wie hier das Victorienhaus in München oder ob es gute Restaurants sind, ob es qualitativ hochwertige Juweliere sind. Denn es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt in irgendein Kettengeschäft gehe und halt bei irgendeinem der großen französischen Irgendwas-Dinger da jetzt einfach was Fertiges kaufe von einem Verkäufer, der gar keine Ahnung davon hat. Oder ob ich jetzt zu Maxi Heiden reinmarschiere und ich da hinten lauter Goldschmiedemeister sehe, die feilen, die sägen, die machen, die tun. Und wenn ich sage, sieh, mein Ring, der ist da irgendwie so ein bisschen schäbskantens, den vielleicht richten. Und dann einer daherkommt und sagt, das haben wir gleich und in 5 Minuten ist der Ring wieder gerichtet. Wohingegen einer aus der Maximilianstraße, der jetzt das Zeug nur verkauft, total verzweifelt und sagt, da müssen wir irgendwo hingehen.
Genau.
So, der ist Kunde. Meistens landet dann auch bei Maxi Heiden wieder auf dem Tisch. Ja. Und das finde ich, das ist etwas, was in London noch sehr, sehr weit verbreitet ist. Da gibt es noch viel Handwerk. Und vor allem gutes Handwerk, Schuhe ist so ein Thema, das können die Engländer einfach wahnsinnig gut.
Gut, da haben wir hier in München den Ed Meyer, der kann das auch ganz gut.
Ja, das ist aber auch wirklich der Einzige,
der das Einzige, noch gut der das noch handgemacht und teuer macht.
Der sehr gut kann. Ja. Ja, teuer, ja, es ist nicht günstig, aber ich habe mal zu Studentenzeiten gut und viel gearbeitet und mir was zusammengespart und habe mir beim Schlussverkauf vom Ed Meyer Schuhe gekauft, die habe ich heute noch.
Ja, das habe ich auch gemacht und die habe ich auch, das sind meine längst haltenden Schuhe. Ja. Apropos Kleidung.
Norweger vom Ed Meyer. Halten heute noch eine neue Sohle
drauf. Und der lässt sich ja immer von England inspirieren. Ich glaube, die haben Austausch mit Materialien und alles, weil die haben so Ähnliches wie Barbour-Jacken und das ganze Zeug gibt es alles bei Ed Meyer auch. Aber mein lieber Hofgoldschmied Maximilian Heiden, sag einmal, bräuchte München ein bisschen mehr Tweed vielleicht? Weil das ist ja das, was wir in England dauernd sehen, was ein tolles Material ist. Ja.
Also so viel Tweed, wie du anhast, reicht für München vollkommen. Aber ich würde gerne was anderes importieren. Ich würde gerne ein bisschen die englische Gelassenheit importieren. Wenn du den englischen Sportsgeist und die Gelassenheit von den Leuten siehst und dann mit unserer manchmal ein bisschen Verbissenheit vergleichst, dann muss man sagen, haben die einfach einen Lebensstil, der einfach um einen Tick gelassener ist als wir. Egal, ob das Diskussionen oder ob es irgendwelche anderen Probleme sind. Die haben immer ihre englische Gelassenheit, ob es regnet oder nicht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei uns die Radwege anschaue, ja, heißes Thema in der Stadt München, da frage ich mich, ob da nicht die halbe Breite auch gereicht hätte und man unbedingt den Altstadtring zum Teil einspurig machen muss. Bei der Diskussion, wenn man irgendwo dran teilnimmt, dann wird ja alles immer hoch emotional. Und da muss man schauen eigentlich, dass man ein bisschen sachlicher und ein bisschen mehr Gelassenheit reinbringt. Das wäre viel besser, als sich nur noch die Köpfe einzuschlagen.
Jetzt haben wir leider in Bayern keinen König mehr. Es wären die Wittelsbacher dran, wenn es sie denn noch als Königreich hier gäbe in Bayern. Aber wenn es noch mal einen König gabert bei uns, hättest du dem eine schöne Krone machen als königlich bayerischer
Hofjäger? Ja, auch zwei.
Schon?
Ja. Und selbstverständlich. Dann weißt du
auch schon, könntest dich ja ein bisschen inspirieren lassen im Tower of London, wo die Königskronen der Engländer sitzen.
Ja, da muss ich aber jetzt natürlich schon sofort gegenhalten, weil wenn man jetzt zum Beispiel August den Starken nimmt, also ich möchte jetzt nicht
aus,
genau, ins grüne Gewölbe, wenn man da schaut, da gibt's einen Johann Melchior Dinglinger und der hat Kronjuwelen für August den Starken gemacht, der sie als erster der Bevölkerung auch gezeigt hat, nicht bei sich eingesperrt, sondern gezeigt hat. Wer das einmal gesehen hat, da muss ich sagen, da ist London eindeutig Platz 2.
Er hat mich überzeugt. Jetzt machen wir zum Abschluss, meine Herren, noch ein kleines Spiel nach dem Motto bayerisch oder britisch. Und da muss jeder kurz was dazu sagen. Fangen wir mal mit dem Herrn Oberbürgermeisterkandidaten Clemens Baumgärtner an. Understatement, bayerisch oder britisch?
Beides. Understatement ist ein Begriff, der im Bayerischen gut tut und der im Englischen gut tut. Im Bayerischen weiß auch jeder, was damit meint ist. Wir haben ja königliche Erfahrung, wie wir gerade gehört haben. Deswegen Understatement gilt für beide. Tut manchmal gut, sich dieses Wort auch ernst vor Augen zu halten.
Maximilian, Smalltalk, bayerisch oder britisch?
Weltweit.
Weltweit, okay, ja. Er hat sich gut rauslaviert. Herr Baumgärtner, Pünktlichkeit, bayerisch oder britisch?
Ich würde sagen bayerisch. Großbritannien habe ich Pünktlichkeit immer sehr flexibel erlebt.
Das hat er freundlich ausgedrückt jetzt, gell?
Was mich persönlich überhaupt nicht stört, ich bin manchmal, gestehe ich, auch unpünktlich. Wenn Termine sich länger ziehen, gibt es so Gespräche, da merkt man, man ist jetzt an dem Punkt angelangt, wo du ewig hin wolltest, da konntest du nicht einfach sagen, jetzt gehen wir dann. Deswegen Pünktlichkeit eigentlich eine Pflicht, wenn man sie nicht einhalten kann, sollte man gut erklären, warum wir es nicht getan haben. Aber schon eher was Bayerisches als was Britisches.
So, Exzentrik, bayerisch oder britisch?
Du, wie weit genau, auf was du raus willst. Aber ja, wir haben in München natürlich einige Exzentriker gehabt und vielleicht immer noch. Die können sich die Hand geben. In Großbritannien gibt es ja bis hin zum Premierminister Exzentriker. Genau. Gut, der ist es jetzt nicht mehr, aber auch das ist ein Phänomen des Bund.
Und er meinte München, Boris Johnson wohl.
Könnte sein, ja. Also möchte jetzt nicht zu politisch werden natürlich.
Aber jetzt Teezeremonie, bayerisch oder britisch, ist eine einfache Antwort, oder?
Also wir haben den Hopfentee, Vulgo Mastbier. Und die Briten haben ihren echten Tee, den wir gerade genossen haben, mit Rauch und mit Aromatisierung, waren beide sehr gut. Ich darf sagen, Teezeremonie ist und bleibt britisch, da wollen wir ihnen nichts wegnehmen. Punkt. Dafür sollen sie uns aber unser Bier bitte schön alles.
Eben. Damit kommen wir zu Tradition, bayerisch oder britisch, mein lieber Max?
Vielleicht, was ist die schönere Tradition? Natürlich die bayerische.
Okay.
Schau her. Selbstverständlich haben die Briten auch eine irrsinnig lange Tradition, aber wir können schon mithalten.
Gut. Und zum Schluss noch Humor bei Niederlagen, bayerisch oder britisch?
Multikulturell gehört dazu, gehört zum Sport dazu, gehört in die Politik dazu, gehört überall dazu. Ich glaube, Humor bei Niederlagen erspart oder hat in der Vergangenheit viele Kriege erspart und erspart auch viele Nerven, wenn man einfach, so wie man es vorhin gesagt hat, mal über sich selber auch schmunzeln kann und sagen kann, das war sportlich und ich habe es versucht.
Das passt ja dann zu Ihnen und Ihrer Oberbürgermeisterkandidatur. Wenn die funktioniert, dann ist es...
Dann würde ich meinem Opponenten sagen, es ist schön, dass es für dich sportlich war, dass du jetzt aber in den gut verdienten Ruhestand gefunden hast. Ich übernehme dann mal für die nächsten 3, 4, 5 Wahlperioden den Job, bis ich mit den Füßen rausgetragen werde.
Und wann ist der Tag des Kreuzels? Wann müssen die Damen und Herren jetzt, wenn sie interessiert sind, in München was zu verändern, einen Kreuzel machen? Zum Beispiel für Clemens Baumgärtner?
Zum Beispiel am 8. März dieses Jahres gilt es. Sonntag, der 8. März. Man kann aber viel einfacher schon vorher Briefwahl machen. Man bekommt jetzt die Benachrichtigungen, kann sich die Briefwahlunterlagen bestellen. Dann kann man eben nämlich am 8. März Skifahren gehen oder den neuen Schmuck von Maxi Heiden ausführen.
Genau.
Da haben wir schön.
Ja, und wenn es nichts wird, dann fahren wir zusammen nach London und gehen dort mal ins Ritz Hotel ein schönes 6-Gänge-Menü machen, oder?
Bin ich sofort dabei. Und wenn wir das Ritz noch tauschen zu einem guten Inder, dann bin ich noch für mehr dabei.
Also haben wir heute wieder ein bisschen was gelernt. Auch England ist kein Ort, England ist Stil, genauso wie Bayern und wie München. Ich danke Ihnen, Clemens Baumgärtner, und ich danke dir, Maximilian Heiden. Alles Gute und toi, toi, toi für den Wahlkampf. Wir mischen uns ab jetzt nicht mehr darin ein, aber wir wünschen trotzdem schon mal gute Nerven dabei. Gell? Alles Gute. Und
wir mischen uns nur ein, wenn es notwendig wird.
Ja, so ist es, genau. Dankeschön und auf bald, auf Wiederhören.
Servus. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Herzlichen Dank fürs Zuhören, und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab, und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.